Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Im Libanon lassen die Menschen ihre Wut weiter raus. Zwei Tage in Folge sind Polizei und Demonstrierende aneinander geraten. Und der Druck der Straße scheint Wirkung zu zeigen. Erste Minister aus dem Kabinett treten nämlich zurück. Unterdessen hat die internationale Gemeinschaft Libanon Millionenhilfe zugesagt, aber unter Bedingungen. Darüber berichten wir gleich. Auch in Belarus gibt es Proteste. Dort ist die Präsidentschaftswahl zu Ende gegangen und die Staatsmedien haben den Sieg des Langzeitherrschers verkündet. Allerdings zweifeln viele an diesem Ergebnis. Auch das ist gleich Thema hier. Die SPD will zur Abwechslung mal mit links reagieren, und zwar nach der nächsten Bundestagswahl. Auch darüber berichten wir hier. Und wie die Zeitungen von morgen diese Themen dann kommentieren, das können Sie hören in der Presseschau um kurz vor 11:30 hier. Im Libanon wird viel gekehrt dieser Tage und nicht nur um die Schäden der gewaltigen Explosion vom Dienstag zu beseitigen, sondern auch die Schäden der Proteste von diesem Wochenende. Denn auf den Straßen geht es teilweise chaotisch zu. Gestern haben Protestierende mehrere Ministerien kurzzeitig besetzt und auch heute kam es wieder zu Straßenschlachten. Am Zugang zum Parlamentsplatz hat es gebrannt. Unterdessen zerfällt die Regierung schrittweise. Nach der Informationsministerin ist nun auch der Umweltminister zurückgetreten. Und morgen will der Ministerpräsident dem Parlament Neuwahlen vorschlagen. Jürgen Strijak.
Auch am Sonntag wurde in der Innenstadt von Beirut wieder protestiert. Polizisten setzten Tränengas ein, Demonstranten warfen Steine und Feuerwerkskörper. Sie forderten unter anderem den Rücktritt der Regierung. Womöglich auch unter dem Eindruck der Proteste trat am Abend Umweltminister Damianos Katar zurück. Zuvor hatte bereits Informationsministerin Manal Abdel-Samad ihren Rücktritt erklärt. Weil die schreckliche Katastrophe das Fundament unserer Gesellschaft erschütterte, trete ich von meinem Regierungsamt zurück. Aus Respekt vor den Opfern und als Reaktion auf den Wunsch der Menschen nach einem Wandel. Sie hoffe, dass das Land sich auf dem Weg zu Einheit und Stabilität befindet und die Krise überwindet. Es ist ein Schritt, den viele Libanesen sicher begrüßen, aber mehr als eine Geste ist er in ihren Augen vermutlich nicht. Die Menschen wollen außerdem, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Ministerpräsident Hassan Diab hatte dies am Samstag versprochen. Aber vielen Libanesen geht es um noch mehr. Sie wollen, dass das System, das Krisen produziert und Katastrophen nicht verhindert, dass dieses System verändert oder noch besser abgeschafft wird. Der Ministerpräsident kündigte an, dass er am Montag die vorgezogene Neuwahl des Parlaments beantragen wird. Die Aktivistin Nada Ayoub aus Beirut begrüßt diesen Schritt, hat aber auch Bedenken. Sollte auf der Basis des derzeit gültigen Wahlgesetzes gewählt werden, so erklärte sie im Programm des Fernsehsenders Al Jazeera, dann würde man die jetzige Regierung einfach nur legitimieren. Das dürfe nicht geschehen. Nur ein neues Wahlgesetz könne garantieren, dass das Volk rechtmäßig vertreten wird, ohne den derzeit herrschenden Konfessionalismus. Der sogenannte Nationalpakt legt nach einem strengen Proporzsystem fest, dass wichtige politische Ämter im Libanon an Vertreter bestimmter Gesellschaftsgruppen und religiöser Konfessionen vergeben werden. Das hat lange Zeit die Stabilität des Landes gesichert und Kompromisse möglich gemacht. Dieses System führt aber auch dazu, dass die sogenannten Volksvertreter vor allem sich und ihre Unterstützer im Auge haben. Es fördert Korruption, Vetternwirtschaft und Gleichgültigkeit gegenüber den Belangen des ganzen Landes. Der Aktivist Walid Fakhr Eddin glaubt deshalb, dass die vom Ministerpräsidenten vorgeschlagenen Neuwahlen innerhalb des bestehenden Systems sinnlos sind. Was wir jetzt brauchen, ist eine Übergangsregierung, die den Staat neu gestaltet und die dann vorgezogene Wahlen vorbereitet. Wir haben kein Vertrauen in die Politikerbande, die den Libanon jetzt regiert. Neuwahlen sind wichtig, aber unter einer Übergangsregierung, auf die die jetzige Politikerbande keinen Einfluss mehr hat. Allerdings weist nichts darauf hin, dass die derzeit Herrschenden das System, von dem sie profitieren, so einfach aufgeben wollen. Nicht mal vor dem Hintergrund der verheerenden Explosionskatastrophe.
Im Libanon sind zwei Minister zurückgetreten nach den Protesten von diesem Wochenende. Das waren Informationen von Jürgen Striak. Beirut braucht dringend Geld. Die internationale Gemeinschaft hat nun Soforthilfe zugesagt, allerdings nicht bedingungslos. Was die Geberkonferenz von der libanesischen Regierung erwartet, das fasst Sabine Wachs zusammen.
252,7 Millionen Euro stellt die internationale Gemeinschaft dem Libanon als Soforthilfe zur Verfügung. 30 Millionen Euro davon kommen aus Frankreich. Nach den Explosionen, die die libanesische Hauptstadt Beirut schwer erschüttert hatten, werden vor allem medizinische Nothilfe, Gelder zum Wiederaufbau der Infrastruktur, vor allem von Krankenhäusern und Schulen, außerdem Nahrungsmittel benötigt. Das Geld solle direkt an die libanesische Bevölkerung fließen, an Nichtregierungsorganisationen und andere Akteure der Zivilgesellschaft, heißt es im Abschlusskommuniqué der Geberkonferenz. Die Vereinten Nationen sollen die Hilfen koordinieren. Außerdem einigten sich die Vertreter der mehr als 36 Länder und Organisationen bei ihrer Videokonferenz darauf, den Libanon auf lange Sicht bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Explosionskatastrophe zu unterstützen. Dazu müsste das Land allerdings politische Reformen angehen. Das hatte Frankreichs Präsident Macron bereits am Donnerstag bei seinem Besuch in Beirut gefordert. Bei den gewaltigen Explosionen am Dienstag im Hafen von Beirut kamen nach Angaben der libanesischen Behörden mehr als 150 Menschen ums Leben, mehr als 6.000 Menschen wurden verletzt. Rund 300.000 Menschen verloren ihre Wohnungen und Häuser.
Die internationale Gebergemeinschaft sagt Libanon schnelle Hilfen zu, das war Sabine Wachs. Seit Dienstag sollten die Menschen in Belarus abstimmen, wer Präsident wird. Allerdings durften viele aus der Opposition gar nicht kandidieren und Langzeitherrscher Alexander Lukaschenka hat Veranstaltungen der Opposition teilweise untersagt und Demonstrierende immer wieder festnehmen lassen. Trotzdem war die Opposition sichtbarer als sonst. Vor wenigen Stunden haben die Wahllokale geschlossen und die Wahlkommission sieht, wenig überraschend, Präsident Lukaschenka weiter vorne. Ausländische Nachwahlbefragungen kommen allerdings zu ganz anderen Ergebnissen. Tilko Gries beobachtet das alles von Moskau aus für uns. Welche offiziellen Zahlen werden denn in Belarus präsentiert?
Präsentiert werden diese Zahlen: knapp 80% für den Amtsinhaber Alexander Lukaschenka, der damit natürlich nicht in eine zweite Runde müsste, sondern einfach weiter Präsident sein könnte. Er hätte sein Ziel damit erreicht. Und die aussichtsreichste und einzige wirkliche Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja erreicht fast 7%. Sie haben die anderen Nachwahlbefragungen angesprochen, die zum Beispiel gemacht wurden an Botschaften, an Konsulaten im Ausland. Da sieht es ungefähr spiegelbildlich andersherum aus, also deutlich mehr Zustimmung für Svetlana Tichanowskaja. Das ist diese offiziellen Zahlen, mit denen wir es hier zu tun haben, von denen glaubt eigentlich kein neutraler Beobachter, dass sie wirklich stimmen. Wir wissen aber auch nicht tatsächlich, wie abgestimmt worden ist, weil es keine ausländischen Wahlbeobachter im Land gibt, keine neutralen und objektiven und deswegen an andere und echte Zahlen nicht heranzukommen ist.
Sie haben es gesagt, es gab keine Wahlbeobachtung durch die OSZE wie sonst immer. Die Opposition hatte ja gewarnt davor, dass die Wahl manipuliert wird. Gibt es konkrete Hinweise darauf?
Ja, es gibt eklatante Unterschiede zwischen einzelnen Wahllokalen, die zum Teil nebeneinander liegen, also durchaus in derselben Stadt zum Beispiel. Es gibt wohl einzelne Wahllokale, in denen weniger gefälscht worden ist oder gar nicht gefälscht worden ist. Diese Wahllokale werden zurzeit gefeiert in sozusagen der Öffentlichkeit oder in der Netzöffentlichkeit in Belarus. Das ist ein Hinweis darauf. Wir sehen auch massive Demonstrationen in etlichen Städten und Orten von Belarus den ganzen Abend schon. Wir sehen auch Einsätze der Sicherheitskräfte dagegen. Es ist auch gewaltsam zum Teil. Also diese Unzufriedenheit, die dort auf die Straße getragen wird, die hat eine Ursache. Und wir haben gesehen, bis zur Schließung der Wahllokale um 20 Uhr Ortszeit sehr, sehr lange Schlangen derer, die abstimmen wollten, in der Mehrheit dort wohl für Svetlana Tichanowskaja, für die Oppositionskandidatin. Viele von denen sind nicht mehr rechtzeitig reingekommen und konnten ihre Stimme nicht mehr abgeben.
Die Menschen sind also wütend, protestieren dagegen. Besteht denn die Gefahr, dass Lukaschenka die Wahlproteste wieder gewaltsam niederschlagen lässt, so wie das ja bei der Wahl 2010 schon der Fall war?
Genau das passiert heute Abend schon. Es gibt Straßen und Plätze, die gesperrt sind in Minsk. Dort sind auch ganze Straßen gesperrt und dennoch sind tausende Menschen auf der Straße. Das Ganze ist nicht leicht zu beziffern von außen, zumal auch das Internet große Schwierigkeiten hat mit Geschwindigkeit und Datendurchsatz. Vieles kommt nicht heraus. Es wird von den Behörden blockiert, aber das Bild, das ich mir machen kann über mir bekannte Quellen hier, was in Minsk vor sich geht, das sieht so aus, als gäbe es örtlich Straßenbarrikaden und den Einsatz von Wasserwerfern, auch von Gummigeschossen. Also dort werden die Proteste, die sich heute Abend angesammelt haben, mit Gewalt auseinandergetrieben. Die Frage ist, ob das dann morgen so weitergeht oder ob das jetzt sozusagen die Explosion, die örtliche Explosion von Unmut ist in der Wahlnacht, oder ob wir eben hier auf Proteste zusteuern, die denen ähnlich sein können wie 2010.
Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Tilko Gries, der das aus Moskau beobachtet. Wir kommen ins Inland. Zur Abwechslung könnten wir doch mal mit links regieren. Diese Message sendet die regierende SPD, und zwar bevor der Bundestagswahlkampf überhaupt begonnen hat. Die Linkspartei ist also für die Sozialdemokraten in der Zukunft kein No-Go mehr als Koalitionspartner. Allerdings sind das nur Gedankenspiele. Schließlich gibt es derzeit in Deutschland keine linke Mehrheit. Und die wirklich knifflige Frage ist ja, wer die linke Mehrheit überhaupt beschaffen könnte. Denn es reißt sich niemand so wirklich darum, die SPD in den Wahlkampf zu führen. Katharina Hamberger berichtet.
Ein Bündnis mit der Linkspartei. Das will die SPD für nach der kommenden Bundestagswahl nicht mehr ausschließen. Wenn man dies täte, meint der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter Borjans, hätten die Verteidiger des Weiter-so und damit der weitergehenden Spaltung der Gesellschaft schon gewonnen. Das sehen Vizekanzler Olaf Scholz, Fraktionschef Rolf Mützenich sowie Saskia Esken gleichermaßen so, sagte Walter Borjans den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Co-Vorsitzende Esken bestätigte das in einem Interview mit der ARD und verweist auch auf die Bedingungen, die die SPD an ein solches Bündnis hat. Diese wurden schon 2013 auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten formuliert.
Es müsse ein Koalitionsvertrag zustande kommen, der umsetzbar und der finanzierbar sei. Vor allem bezieht sich der Beschluss aber natürlich auf die Außen- und Europapolitik, die verlässlich sein müsse. Und an diesen Beschluss halten wir uns. Und deswegen ist ein Bündnis mit den Linken auch auf Bundesebene nach unserer Auffassung möglich und denkbar.
So Esken. Auch die Linke hatte schon angekündigt, dass auch sie ein solches Bündnis begrüßen würde. Linken-Chefin Katja Kipping hatte gesagt, um die notwendigen sozialökologischen Veränderungen umzusetzen, sei ihre Partei bereit, in eine Bundesregierung zu gehen. Dazu bräuchte es soziale Mehrheiten links der Union. Sprich, also mindestens mit der SPD. Die Sozialdemokraten wollen zudem wieder als mindestens zweitstärkste Kraft aus der Bundestagswahl herausgehen und nicht noch eine weitere große Koalition. Das ist zumindest das Ziel. Die SPD will die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt. Die große Koalition mit der Union sei dafür keine Grundlage, sagte Walter Borjans. Allerdings, momentan sind dies alles theoretische Überlegungen, denn die SPD liegt in den Umfragen hinter den Grünen, wenn auch nur wenige Prozentpunkte. Und die wollen, nicht überraschend, ihren Vorsprung auch nicht aufgeben. Die Grünen seien in den letzten Jahren zur führenden progressiven Kraft in Deutschland geworden und daraus folge ihr Anspruch, Führungsverantwortung zu übernehmen, sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. Stand jetzt würde es auch nicht für ein linkes Bündnis aus SPD und Linkspartei reichen, ebenso wenig für eine Dreierkoalition zusammen mit den Grünen. Letztere werden allerdings immer wieder als möglicher Koalitionspartner der Union genannt und geben sich entsprechend auch eher zurückhaltend, wenn es um Koalitionsüberlegungen geht. Solche Debatten lenken jetzt von der inhaltlichen Auseinandersetzung ab. Die Grünen werden sich daran nicht beteiligen, so Bundesgeschäftsführer Kellner. Die Frage, die es nun zunächst für alle Parteien zu beantworten gilt, ist die, mit wem an der Spitze man in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Die Sozialdemokraten wollen hierauf bald eine Antwort präsentieren. Ein Name, der immer wieder fällt, ist der des Finanzministers Olaf Scholz. Im Rennen um den Parteivorsitz konnte er sich zusammen mit Clara Geiwitz nicht gegen Esken und Walter Borjans durchsetzen. Nun scheinen seine Chancen aber nicht schlecht zu stehen. Zweifellos, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil gestern im Redaktionsnetzwerk Deutschland, führe Scholz das Land als Vizekanzler und Finanzminister gemeinsam mit Angela Merkel erfolgreich durch die Corona-Krise. Wir sind sehr froh, ihn in unseren Reihen zu haben, so Klingbeil wörtlich. Er betonte aber auch, das Vorschlagsrecht liege bei dem Parteivorsitzenden. Auch wenn der Name des Kanzlerkandidaten oder der Kandidatin der SPD noch nicht feststeht, zumindest ist schon klar, die Sozialdemokraten wollen die Ersten sein, die ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin präsentieren. Und das soll schon bald sein. Im Spätsommer werde man entscheiden, wer es denn werden soll, verkündete Generalsekretär Klingbeil. Jetzt ist nur noch die Frage, ob die SPD sich bei ihrer Definition von Spätsommer nach den kalendarischen oder meteorologischen Jahreszeiten richtet.
Katharina Hamberger berichtete über die SPD und die ersten Vorbereitungen auf die Bundestagswahl. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss sich seit gestern auf Corona testen lassen. Und wie genau das abläuft, das hat Heiko Schneider sich mal am Flughafen in Frankfurt angeschaut.
Die Ankunftshalle am Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Hier kommen Menschen aus aller Welt an. Türkei, Spanien, USA. Viele Menschen ziehen Koffer auf Rollen hinter sich her, andere tragen ihre Taschen auf dem Rücken. Die meisten gehen mit schnellen Schritten Richtung Ausgang, zum Auto oder der Bahn. Manche aber schauen ratlos, auf der Suche nach dem Corona-Testzentrum, so wie Philipp Barnett.
Ich komme jetzt gerade aus Los Angeles. Wir wurden darauf hingewiesen, dass das Testpflicht besteht und da gab es einen Flyer, der ausgeteilt wurde.
Die USA zählen, wie viele andere Länder auch, zu den Corona-Risikogebieten. Wer aus so einem Risikogebiet nach Deutschland kommt, muss sich auf das Virus testen lassen, zum Beispiel hier am Flughafen. Dafür gibt es zwei Testzentren. Eines betreibt das Deutsche Rote Kreuz, das andere das private Unternehmen Centogene. Von der Ankunftshalle geht es zwei Stockwerke nach oben. Dort warten Testcenter-Mitarbeiter in roten und weißen T-Shirts. Sie lassen sich Flugtickets zeigen. So werden die Reisenden registriert. Und die stellen sich dann mit Abstand in die Schlange. So wie Joachim Platt. Er kommt gerade aus Istanbul. Auch für ihn ist ein Test Pflicht.
Ich finde es in Ordnung, dass es gemacht wird. Es muss jeder seine Sicherheit haben. Für sich persönlich, aber auch für die anderen Mitmenschen.
Eine Viertelstunde in der Warteschlange und dann geht's los. Joachim Platt wird ins Testzentrum gebracht. In einer der abgetrennten Kabinen macht ein Mitarbeiter einen Rachenabstrich.
Das war's schon? Okay, vielen Dank.
In den vergangenen Tagen konnten sich Reiserückkehrer freiwillig testen lassen. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes haben das etwa 1800 Menschen am Tag gemacht. Dafür arbeiten hier knapp 30 Mitarbeiter pro Schicht. Von morgens 5:30 bis 23 Uhr abends, erklärt der Leiter des DRK-Testzentrums Benedikt Hart.
Der Aufwand hier ist richtig wichtig und auch notwendig an dieser Stelle. Wir fischen eben diesen Teil heraus, der sich vielleicht schon vor längerer Zeit im Reiseland angesteckt hat, bevor derjenige hier in Deutschland unter Leute geht und möglicherweise andere Leute anstecken kann.
Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich innerhalb von 14 Tagen testen lassen. Das muss nicht hier am Flughafen sein, sondern geht auch zum Beispiel beim Hausarzt. Kontrollen oder Ähnliches gibt es deshalb hier am Flughafen keine. Die Gesundheitsämter sollen aber stichprobenartig kontrollieren, ob sich die Reiserückkehrer tatsächlich testen lassen haben. Wer das nicht macht und erwischt wird, muss bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen. Vorher müssen aber die Fluggesellschaften ihre Passagierdaten an die Gesundheitsämter weitergeben. Wie gut das klappt, wird sich zeigen. Die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Die, die sich hier direkt am Flughafen testen lassen, finden das gut.
Ich finde es gut. Ich denke mal, es ist sinnvoll und es hilft. Ich hoffe es zumindest.
Ich finde das sehr vernünftig. Also wir machen das bei der Arbeit ja auch und das macht Sinn.
Und es ist ja innerhalb von 10 Minuten gemacht. Ich finde auch die Hürden sind entsprechend niedrig, dass das auch jeder machen kann. Es gibt da keine finanzielle Verpflichtungen und da ist jeder individuell auch gefragt, diese Verantwortung zu übernehmen.
Aber der große Ansturm auf die Testzentren ist am Wochenende ausgeblieben. Nach Angaben der Betreiber haben sich nur etwas mehr Menschen testen lassen als in den Tagen zuvor, als die Tests noch freiwillig waren.
Heiko Schneider war das über Corona-Schnelltest am Frankfurter Flughafen und wir bleiben beim Thema Corona. Auch an diesem Wochenende sind wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. Gestern in Stuttgart, heute in Dortmund. Und wie das da abgelaufen ist, das schildert Philipp Rayon.
Laut Polizei waren 2800 Teilnehmer in die Dortmunder Innenstadt gekommen. Die Veranstalter sprachen von rund 3000. Auf dem Hansaplatz war eine Mischung aus Kritikern der Corona-Regeln, Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und vereinzelt Rechtsextremen zusammengekommen. Es waren aber auch Peace-Fahnen zu sehen. Viele der Teilnehmer wollten mit Journalisten absolut nicht sprechen. Aus der Stimmung und den Transparenten war jedoch erkennbar, dass die Demonstranten vor allem die Kritik an den Corona-Regeln eint. Besonders oft wurde die Maskenpflicht sowie die Berichterstattung der Medien kritisiert. Die Redner bezweifelten aber auch die Zahlen der Infizierten vom Robert-Koch-Institut. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie musste zu Beginn für die Einhaltung des Hygienekonzeptes sorgen. Anschließend gab es keine Zwischenfälle mehr, sagte die Polizei. Die Teilnehmer hielten sich an die Mindestabstände. Die Kundgebung endete nach über 5 Stunden am Sonntagabend.
Philipp Rayon berichtete. In Afghanistan sollen 400 Taliban aus den Gefängnissen freigelassen werden. Das hat die afghanische Ratsversammlung beschlossen. Peter Hornung.
Die Zustimmung der Lojajirga macht den Weg frei für Friedensverhandlungen. Es hatte lange und heftige Debatten gegeben. Schließlich aber gab die große Ratsversammlung aus Politik und Gesellschaft ihr Einverständnis, dass 400 Taliban freikommen. Schwerverbrecher, Bombenleger und Mörder, darunter Drahtzieher eines Bombenanschlags auf die deutsche Botschaft 2017. Die Freilassung der 400 war die letzte unerfüllte und eben umstrittene Forderung der Radikal-Islamisten, nachdem schon in den vergangenen Monaten 5.000 weniger belastete Taliban freigekommen waren. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani sagte, die Lojajirga habe Geschichte geschrieben. Er werde die Freilassung nun anordnen. Ghani forderte die Taliban zu einem landesweiten Waffenstillstand auf. Inzwischen haben die radikalen Islamisten die Entscheidung der Lojajirga begrüßt. Sie erklärten, 10 Tage nach der Freilassung zu Friedensgesprächen bereit zu sein. Aus Diplomatenkreisen hieß es, diese Gespräche könnten im Golfstaat Katar stattfinden.
Peter Hornung berichtete. Im Niger haben Bewaffnete 8 Menschen getötet, darunter mehrere Franzosen. Dunja Sadaki.
Wie der Gouverneur der südwestlichen Region Tillabéri mitteilte, ereignete sich der Überfall im Gebiet von Kouré. Dort gibt es ein Reservat für die letzten westafrikanischen Giraffen, eine der wichtigsten Touristenattraktionen im Niger. Demnach wurden bei dem Angriff neben den Touristen auch ihr einheimischer Fahrer und ihr Touristenführer getötet. Fast alle Opfer seien erschossen worden. Einer Frau wurde vermutlich bei der versuchten Flucht die Kehle durchgeschnitten. Genauere Informationen zu den Umständen des Überfalls oder zu den möglichen Tätern gibt es noch nicht. Laut Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP sollen die Angreifer am späten Vormittag auf Motorrädern auf die Touristen gewartet haben. Das Fahrzeug der Touristengruppe soll demnach einer französischen Hilfsorganisation gehört haben. Die Region Tillabéri gilt als politisch instabiles Gebiet, da das Grenzgebiet zwischen dem Niger, Burkina Faso und Mali als Rückzugsort von Dschihadisten genutzt wird.
Dunja Sadaki berichtete und damit kommen wir jetzt zur Presseschau bei mir im Studio. Ist Dietmar Reiche, er hat die Zeitung von morgen gelesen.
Über die Geberkonferenz für den Libanon schreibt die Frankfurter Rundschau, man wird den Verdacht nicht los, dass die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Windeseile einberufene Geberkonferenz auch nur den Zweck hat, von der Flüchtlingsthematik abzulenken. Jetzt schnell ein wenig Soforthilfe einsammeln und dann wieder zur Tagesordnung zurückkehren, so scheint das Motto. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz wird da schon konkreter. Viele der mehr als 1 Million Syrer, die im Libanon als Bürgerkriegsflüchtlinge vor sich hin vegetieren, werden alles Menschenmögliche unternehmen, um aus diesem Brandherd herauszukommen. Für die Hannoversche Zeitung ist klar, das Land braucht viele Milliarden. Dabei geht es um den Ausbau des Gesundheitswesens, um Schulen, Wohnungen und gegebenenfalls auch um eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen in der EU, um das Land zu entlasten. Politische Reformen zur Modernisierung ihres Staates müssen die Libanesen allein durchsetzen. In dem autoritär regierten Land Belarus hat Alexander Lukaschenko erneut die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach Ansicht des Reutlinger Generalanzeigers muss sich Lukaschenko Sorgen machen. Inzwischen ist eine neue Generation herangewachsen, die Unfreiheit, Internetabschaltungen und freche Lügen nicht mehr so hinnimmt wie die Väter und Mütter. Die Corona-Krise spitzt das noch zu. Lukaschenkos 6. Wahl könnte für ihn tatsächlich die letzte gewesen sein. Auch er ahnt das. Die SPD-Spitze zeigt sich offen, nach der Bundestagswahl womöglich ein Bündnis mit der Linkspartei einzugehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung unterstreicht, der Klärungsbedarf, den die SPD im Verhältnis zur Linkspartei im Bund noch sieht, ist erheblich. Hier geht es nicht nur um etwa das Verhältnis zur NATO, zu den Vereinten Nationen und zum Völkerrecht, insbesondere zu Interventionen. Nein, es stellte sich die Grundfrage der Glaubwürdigkeit Deutschlands im westlichen Bündnis. Zudem zeigen nicht unwesentliche Teile der Linkspartei und ihrer Führung mehr als Sympathien für extremistische Positionen. Die Süddeutsche Zeitung möchte wissen, wie soll die SPD sich stolz geben auf das, was sie in der Koalition erreicht hat, wenn die Chefs doch wieder nur das Ende des Bündnisses herbeisehen. Statt von linker Politik zu träumen, ist jetzt eigentlich die Zeit, zum eigenen Handeln zu stehen. Denn die Corona-Krise zeigt, wie wichtig soziale Politik ist. Die Taz resümiert, statt sich der Illusion hinzugeben, dass man 2021 ernsthaft die Kanzlerin oder den Kanzler stellen kann, sollte die SPD einmal darüber nachdenken, warum sie eigentlich bei 15% verharrt, obwohl sie als netter Gemischtwarenladen mit allerlei Spiegelstrichforderungen daherkommt. Womöglich gerade deshalb. Wer wenig zu verlieren hat, sollte sich das Privileg erlauben, nicht jedem gefallen zu wollen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Dietmar Reichel, für die Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.